Hackmans MMA Show mit Sebastian Hackl auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu den Championship Rounds mit Sebastian Hackl und Florian Mandavid. Wir sprechen heute über UFC 275 und dieses Video wird euch präsentiert vom YPSI Shop. Geht auf ypsi-shop.com, sichert euch 10% Rabatt auf alle Supplements, wenn ihr den Promocode Hackman benutzt. H-A-C-K-M-A-N, Promocode Hackman, 10% Rabatt. Premium Supplements, Premium Inhaltsstoffe, Premium Versand, das Zeug ist super schnell bei euch. Also ypsi-shop.com, 10% Rabatt mit dem Promocode Hackman. Und das YPSI-Zeug ist Zeug, das wir empfehlen können. Also ich benutze das seit Jahren, ich stehe hinter, ich habe selbst ausprobiert, bin davon überzeugt, dass euch das weiterhilft, wenn ihr beim Thema Kraftsport affin seid oder Kampfsport macht und einfach nur körperlich gesehen ein bisschen zulegen wollt und besser werden wollt, eure Ernährung optimieren wollt. Und genauso verhält es sich mit unseren Amazon Affiliate Links. In unserer Videobeschreibung findet ihr nicht nur die Textzeilen zum Thema YPSI Shop, sondern auch einige Amazon Affiliate Links zu Produkten, die Flo und ich selbst verwenden. Zum Beispiel diverse Bücher zum Thema MMA, die wir selbst gelesen haben und die wir empfehlen können. Also wir bewerben hier wirklich nichts, was wir nicht selbst getestet und vor allem für gut befunden haben. Großes, großes Ehrenwort und deswegen nochmal der Hinweis, geht auf die Videobeschreibung. Da sind ein paar Amazon Affiliate Links zu MMA-relevanten Büchern, die wir selbst gelesen haben, die wir für gut befunden haben, die wir richtig cool finden und deswegen euch auch ans Herz legen möchten. Und wenn ihr über den Link diese Bücher erwerbt, dann kommt ein Teil des Erlöses uns zugute. Und ja, da freuen wir uns natürlich, ne Flo?
So sieht's aus. Man zahlt nicht mehr, wir kriegen was davon. Das ist einfach eine gute Sache. Eine gute Sache wird, glaube ich, auch der kommende Pay-Per-View, um vielleicht direkt mal in die Thematik einzusteigen. Nach wie vor, wir haben Feiertag, nicht allzu viele Stunden bis zu der letzten Frage, wie es dir geht, sind vergangen. Folglich nehme ich an, das können wir weglassen. Deine Laune wird durch den Talk mit mir, den wir schon hinter uns haben, nicht schlechter geworden sein. Aber die Vorfreude meines steigt fortlaufend. Ich muss sagen, der Pay-Per-View, der kommende, war zu Beginn jetzt nichts, was mich so im Verhältnis zu anderen Pay-Per-Views komplett aufgeregt gemacht hat. Ich kann nicht warten, ich zähle die Tage, bis der kommt. Aber umso mehr ich mich mit den Matchups beschäftige, umso mehr muss ich sagen, so underrated ist der gar nicht. Klar, wir haben ein Main-Event, wir haben ein Co-Main-Event, das um Titel geht, das sollte klar sein. Aber auch darunter, und das hatte ich eigentlich gedanklich so abgespeichert, kommt eigentlich, also ich hatte abgespeichert, da kommt gar nicht mehr so viel, aber da kommen ein paar Aufeinandertreffen, die ja, glaube ich, die man auf dem Schirm haben sollte und die, glaube ich, weniger Leute heiß erwarten, als sie es eigentlich verdient hätten.
Deswegen erklären wir euch heute ganz kurz und knapp, das ist mein Vorsatz. Ich will heute super energetisch sein und super mich kurz fassen, was mir natürlich nicht gelingen wird, weil meine Begeisterung zu groß ist, aber es ist auf jeden Fall mal mein Vorsatz und du hast natürlich recht. Man muss auch noch anführen, dass zum Beispiel ein gewisser Robert Whittaker verletzungsbedingt ausgefallen ist. Das hat der Karte natürlich auch nicht so gut getan. Der hätte ja auf dieser Karte gegen Vettori kämpfen sollen, aber auch so kann man schon mal sagen, wenn wir von außen nach innen gehen wollen, die UFC will sich weiter in Asien etablieren, will Asien erobern. Und dazu hat man natürlich einen Titelkampf angesetzt im Main Event, die Krone im Halbschwergewicht, die ja Glover Teixeira momentan auf seinem Thron festhält. Und er muss daran gegen Jiří Prochazka. Und hier kann man schon mal feststellen, dass Glover Teixeira der Außenseiter ist, vor allem aufgrund seines fortgeschrittenen Alters. Glover ist mittlerweile 42. Aber der Mann ist seit 20 Jahren in diesem Game. Also die Medaille kann man natürlich auch umdrehen. Er hat alles gesehen, er hat alles erlebt. Er ist unfassbar vielseitig. Ein harter Puncher, ein solider Grappler mit ausgezeichnetem Brazilian Jiu-Jitsu. Das konnte man ja bei seinem Titelgewinn beobachten. Seine Stärken sind Ringen und mit Sicherheit Jiu-Jitsu. Ich sehe ihn da vorne, aber ihm gegenüber, Flo, steht ein Jiří Prochazka, ein Typ, den du so sehen willst in einem Main Event. Also erstens mal hat er seit 6 Jahren nicht mehr verloren, war Champion bei Ryzen, hat heftig eingeschlagen, als er in die UFC kam. Mittlerweile, glaube ich, 12 Siege in Folge. Ein furchterregender Finisher, ein Riesentyp, körperlich stark, kann hart schlagen, hat dieses Granitkinn, geht immer nach vorne, ist jünger, ist schneller, ist viel wilder, hat keine Angst. Das hat natürlich auch zwei Seiten, aber hey, das ist der Stoff, aus dem legendäre Kämpfe sind.
Das stimmt wohl. Das ist wirklich so ein Clash of Styles, auch muss man einfach sagen. Du hast richtigerweise gesagt, auch irgendwie die Erfahrung auf diesen jungen Wahnsinn. Die beiden treffen da auf jeden Fall auch aufeinander. Dass Glover Teixeira das Ringen, den ringerischen und vor allem natürlich den Vorteil im Grappling hat, das sollte klar sein, aber man muss fairerweise sagen, man hat in der UFC zumindest Jiří Prochazka noch nicht auf dem Boden gesehen. Ich habe mir jetzt keine ehemaligen Ryzen-Kämpfer angeschaut und muss folglich einfach mir eingestehen, ich habe keine Ahnung, wie der auf dem Rücken funktionieren sollte. Sollte er, keine Ahnung, mal eine Hand zu weit aufladen und Glover darunter abtauchen können und ihn zu Boden bringen. Natürlich ist Glover auch jemand, der egal wem Probleme machen kann, wenn der auf einem drauf liegt. Also da kannst du auch gutes Grappling haben. Vor allem in diesen Gewichtsklassen ist so mein Bauchgefühl, sehen wir viel weniger Leute, die gut vom Rücken aus agieren, weil halt bewegliche Hüfte, Beine hochwerfen. Das ist halt, wenn du da irgendwie 1,90 groß bist und 205 Pfund auf die Waage bringst, am Tag der Waage. Eine Sache, die geht irgendwie mit dem Naturell nicht so automatisch einher, sage ich mal zumindest, was so die, ja, den Bewegungsablauf angeht. Aber ja, keine Ahnung, wie wahnsinnig gut Jiri dann zumindest mal irgendwie einen Arm Triangle, eine Kimura und so weiter verteidigen kann. So diese Basics zumindest. Hat sich auf jeden Fall in einem Camp vorbereitet, wo man Takedown-Defense sehr gut sich einprügeln kann. Hat ja unter Henry Cejudo mit John Jones und so weiter trainiert. Ich muss mir aber eingestehen, dass ich, wenn ich, ich habe mir den Gedanken gemacht, als John Jones dahin gewechselt ist, wenn ich mir so die Bilder aus dem Camp ansehe, muss ich halt einfach beobachten, da sind nicht allzu viele schwere Jungs. Also weiß ich nicht, ob er nicht viel Technik vermittelt bekommen hat, die er gegebenenfalls gar nicht an allzu vielen Gegnern auch festigen konnte und wirklich umsetzen konnte. Es gibt natürlich auch im Kampfsport einen Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Aber alles in allem, ich glaube, der Kampf wurde ja auch einmal verschoben. Glaube ich, hatte Jiri ein langes Fightcamp, das mit einer Klasse an Trainern einherging, die der Mann bis dahin noch nicht kennengelernt hatte. Und er sah ja vorher bereits ziemlich gut aus. Also mein erstes Bauchgefühl sagt tatsächlich, die Wettquoten sind zu Recht auf seiner Seite.
Ja, das auf jeden Fall. Aber Glover ist hier nicht chancenlos. Ganz im Gegenteil. Glover muss alle Fähigkeiten einsetzen. Glover muss hier der MMA-Kämpfer sein in diesem Main Event. Er muss schlau boxen. Er muss ab und zu ringen. Falls möglich auf dem Boden sein Jiu-Jitsu ausspielen. Denn wenn man diese letzten 6 Siege in Folge sieht bei ihm, 4 davon hat er durch Submission erzielt. Er hat Carl Roberson ausgechoked, Ion Cutelaba, Thiago Santos und zuletzt auch Jan Blachowicz. Dazwischen gab es den TKO gegen Anthony Smith, der da die halbe Zahnleiste verloren hat und eine knappe Split-Decision gegen Nikita Krylov. Aber das sind in dieser Phase der Karriere von Glover Teixeira seine Stärken. Vor 5 Jahren, wenn du mich gefragt hättest, wäre das vielleicht noch anders analysiert worden, denn er hat durchaus tolle K.O.-Siege. Also Misha Sirkunov zum Beispiel K.O. geschlagen, er hat Rashad Evans K.O. geschlagen oder auch Patrick Cummins. Also Glover kann in der Pocket Schaden anrichten. Ich glaube nicht, dass ich, wenn ich es mir aussuchen könnte, was man in einem MMA-Fight auch oftmals nicht machen kann, zwangsweise in die Pocket gehen würde mit Jiří Prochazka, denn Jiří muss Jiří sein. Er muss in diesem Kampf wie ein Zombie kämpfen, wie er es immer macht, nach vorne kommen, so unorthodox, grimmig, nach vorne stapfen, seine Kicks, seine Spinning Elbows, seine harten Hände zeigen. Er muss versuchen, Glover zu stellen, am Zaun am besten, in den Rückwärtsgang zu zwingen und mit der Dampfhammer-Methode einfach im Vorwärtsgang agieren. Das ist seine große Stärke. Er hat in dieser Phase seines Lebens, seiner Karriere, Ende 20, immer noch ein Hammerkinn. Er schlägt viel, er schlägt hart, er zermürbt und überwältigt Gegner. Und das muss Modus operandi sein. Das trauen ihm tatsächlich sehr, sehr viele zu gegen einen Champion Anfang 40, dessen Kinn freilich wiederum nicht mehr so gut ist, der viel eingesteckt hat, der auch diesen Kampf einmal verschieben musste aufgrund einer Verletzung. Das dürfen wir alles nicht außer Acht lassen. Dennoch sage ich, okay, I get it. der junge Wilde, der größer ist, der länger ist, der körperlich stärker ist, der schneller ist, der härter schlägt, der alles irgendwie umgewuchtet hat in der jüngeren Vergangenheit, ist natürlich der Favorit. Aber da ist ein alter Hase, da ist ein Schweizer Taschenmesser mit sehr, 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 sehr vielen Facetten, das den Kampf auch sehr, sehr gerne gewinnen kann und sehr gut gewinnen kann.
Ja, auf jeden Fall. Manchmal ist es halt trotzdem auch nicht notwendig, allzu viele Messerchen und, keine Ahnung, Tools im Schweizer Taschenmesser zu haben. Manche One-Trick-Ponys, keine Ahnung. Lange wurde gesagt, Francis Ngannou hat nur eine harte Rechte. Ja, könnte man so sehen, aber wenn die trifft, fällst du halt auch. weiß nicht, ob es bei Jiří Prochazka in dem Kampf nicht auch so laufen wird. Ich habe mir kurz so eine gedankliche Parallele so ein bisschen zu Justin Gaethje und Charles Oliveira aufgebaut, wenn ich mir vor Augen geführt habe, einer ist wirklich sehr, sehr gut im Grappling und einer ist halt ein harter Puncher natürlich. Charles Oliveira ist auch sehr vielseitig und hat uns super Striking bewiesen, hat Leute gefinisht, die nicht so einfach gefinisht wurden. Aber diese Frage, die ich mir kurz aufgeworfen habe, die ich bei dem Kampf halt für mich im Vorhinein nicht ausreichend beantwortet habe, ist, sollte Justin Gaethje hinterhergehen, wenn Charles Oliveira leicht angeschlagen ist und in seiner Guard liegt, oder sollte er das nicht tun? Und wir haben im Nachhinein auch gesagt, vielleicht wäre es schlauer gewesen, einfach ein paar Risiken einzugehen, aber ich hatte zumindest großes Verständnis, dass er es nicht getan hat, solange Charles Oliveira nicht mit einem Auge schon in die Lichter schielt und wirklich nicht allzu fit ist da unten. Glaubst du, Jiří sollte Glover Teixeira hinterhergehen, sollte er in eine ähnliche Situation kommen und ihn niedergeschlagen haben?
Ich glaube, die Frage muss man anders stellen. Kann ein Trainer dieser Welt Jiří davon überzeugen, das nicht zu machen? Denn der Typ ist ja, wenn man sich Mindset, Mut und Kampfgeist eines Kampfsportlers auf Stufe 10 von 10 vorstellt, genau das. Ja, der Typ rasiert sich seinen Schädel und kommt mit diesem kranken Zopf ins Oktagon, trainiert, seit er ein Jugendlicher ist, weil er gesagt hat, ich habe mir auf der Straße jeden Tag geprügelt. Ich wollte kämpfen, das ist alles, was ich will. Und verdammte Axt, der Kerl kommt hier mit 10 K.O.s in Folge in diesen Kampf. Ja. Also es ist eine Maschine, der Kerl. Und dem irgendwie zu erzählen, ja, Jiří, mach das bitte nicht und so. Ich weiß nicht, ob das funktioniert mit dem Typen, der Spinning Back Elbow Knockouts zeigt und irgendwie ja 10 Leute in Folge umnietet. Ich glaube, auch in dieser Phase seiner Karriere mit 32 Profikämpfen traut er sich das einfach zu. Und noch viel wichtiger, der will das der Welt zeigen, dass er jetzt der junge Wilde ist. Der ist jetzt 29, der kommt gerade mal so in die Blütephase eines Light Heavyweights. Und bei Ryzen hat man ja gesehen, was er für ein Champion sein kann. Ich glaube, das ist mehr die Frage, kannst du ihn davon abhalten? Also er wird ein Finish suchen.
Aber glaubst du, er sollte? Ich denke ehrlich gesagt auch, ja. Ich glaube nicht, dass Glover vom Rücken.
Also wenn ich mir Jiří Prochazka da hinsetze in die erste Reihe und ich bin der Lehrer und ich habe die PowerPoint-Präsentation und ich zeige ihm die Wege zum Sieg, dann sage ich nein, lass ihn hochkommen und pump ihn wieder um. Das ist sicherer. Aber ob er es machen wird, also ich glaube, das ist so der Rotzer aus der ersten Reihe, der einfach auf nichts hört, was der Lehrer sagt.
Ja, denke ich auch. Letztendlich, okay, sehe ich einen, die Frage war unberechtigt.
Fragen sind immer berechtigt, aber hey, sehr wenig Wahrscheinlichkeit.
Ja, ich glaube halt irgendwie auch da so viel. Wir haben es nicht gesehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Glover allzu viel vom Rücken aus zeigen kann, dass Jiří wirklich nicht mal eine Minute auch abwehren könnte.
Ja, das
körperlich ist halt auch so überlegen. Es entscheidet schon, natürlich Grappling ist so die Sportart, wo man am allerersten Kraft auch einfach ins Leere laufen lassen kann. Aber ich glaube wirklich, wenn der in der Guard liegt, ich sehe das irgendwie nicht, dass der so easy mal einen Arm isoliert. Das traue ich Glover zugegeben motorisch auch nicht allzu sauber zu.
Ja, es kann immer ein Sweep passieren. Ja. Der kann dir eine Stütze wegziehen und sweep dich und ist plötzlich oben und da ist keiner so gefährlich in dieser Division wie Glover Teixeira. Niemand hat so viele Leute in der Geschichte dieser Division gefinisht. Also wir müssen auch, ohne dass ich heute zu lang werden will, ich rede schon wieder so viel, weil mir so viel einfällt, aber Glovers Weg müssen wir noch mal ganz kurz ansprechen. Ich meine, MMA-Debüt Juni 2002, UFC-Debüt Mai 2012, Titelkampf, den wir jetzt besprechen, Juni 2022. Der Mann ist 20 Jahre im Game und hat so eine bemerkenswerte Reise hinter sich mit den Visa-Problemen und dann der Titelkampf gegen John Jones, wo er sich die Schulter rausreißt und dann wieder hinten anstellen muss. Also das ist so eine bemerkenswerte Karriere. Es wäre so ungerecht und so dumm zu sagen, die Karte ist nicht stark besetzt, weil allein die Geschichte von Glover Teixeira so bemerkenswert ist. Und die hat dann einen 13 Jahre jüngeren Gegner, der bemerkenswert aggressiv ist. Also das ist schon ein tolles Duell. Und ja, die Sympathiefaktoren sind gleichmäßig verteilt, weil ich mag schon den wilden Prochazka, aber ich respektiere auch das Lebenswerk von Glover Teixeira, der 20 Jahre lang nicht aufgegeben hat und immer durchgebissen hat. Und egal, ob es eine Verletzung war oder Visaprobleme oder ein verkackter Kampf, hat er auch seine Rückschläge, muss man ja auch ganz deutlich sagen, hat sich nie beirren lassen, hat immer weiter gekämpft und ja, hat das geschafft, was sein Vorbild geschafft hat, ist UFC Light Heavyweight Champion geworden, wie Chuck Liddell.
Ja, ich route, du hast jetzt gesagt, die Sympathie ist halb bei dir verteilt. Ich route schon so ein bisschen für Glover, muss ich sagen, habe nichts gegen Jiri, aber finde den einfach sehr sympathisch. Wir hatten letzte Folge im Rahmen von Sean Brady ein bisschen über die Morning Combat, das neue Studio gesprochen, wo die jetzt Interviewreihen aufnehmen wollen. Glover war auch zu Besuch, du hast die Visa-Probleme angesprochen, da erzählt er auch abenteuerliche Stories drüber. Für Leute, die Englisch ganz gut verstehen und solche Interviews schätzen, auf jeden Fall eine Empfehlung, Morning Combat Interview mit Glover Teixeira, gibt ein paar sehr interessante, sehr eindrucksvolle Einblicke in den Lebensweg dieses Athleten.
100%.
Lass uns
Ich habe selber Gedanke, glaube ich, zwei dumme, ein Gedanke. Ich glaube, zum Main Event haben wir genug Pulver verschossen, kommt zum Co-Main Event, oder?
Ja, ein Kampf, den wir ja irgendwie gefühlt seit Monaten heiß erwarten, immer wieder eindringlichst erwähnen, das wird ein Kracher. Man schaut auf die Kampfansetzung Valentina Shevchenko, Tyler Santos und sieht in den Kommentarsparten Who is that? Also ganz, ganz viele Leute schlafen auf jeden Fall auf Tyler, also ja, haben Tyler Santos noch nicht so wirklich auf dem Schirm, denn sie hat halt noch keine Top 5 Gegnerinnen weggeputzt und ist seit Jahren dabei und keine Ahnung, war MyCloud und ist, du weißt, Venom Model oder sonstiges, die kennt man als immer wieder doof genannter Casual, vielleicht noch nicht, aber auch wenn das Ranking vielleicht noch nicht nach Title Shot schreit, sollte man auf jeden Fall diese Dame technisch sowie körperlich vor allem nicht unterschätzen. Ich glaube, das wird eine harte Angelegenheit für Valentina Shevchenko, die für mich aber trotzdem zu Recht die Favoritin ist, auch eine der eindrucksvollsten Athletin, die wir in diesem Sport kennen, einfach ist. Eine Frau, die mich irgendwie auch immer wieder aufs Neue fasziniert. Ich habe es immer wieder gesagt, ich glaube auch im Rahmen dieses Podcasts, ich finde es am krassesten irgendwie, dass die Frau einfach so viele Leute deklassiert und immer wieder einfach beweist, ich bin das beste Fliegengewicht, das in der UFC aktuell aktiv ist, aber trotzdem fortlaufend besser wird und irgendwie neue, ja nicht Facetten unbedingt zeigt, aber nochmal feilte Techniken an den Tag legt und es liegt sicherlich auch einfach da, auch am Mindset, der Arbeitsmoral und der Erziehung. Also wer sich auch, ich glaube, es ist auch noch nicht allzu lange her, dass sie da war, die Folge bei Joe Rogan vielleicht anhört und die mal so ein bisschen über ihr Leben erzählen lässt, der versteht ganz früh, dieser Weg, der jetzt aktuell da endet, wo sie steht, der begann halt auch einfach mit 5 Jahren. Also die Mutter ist irgendwie Präsidentin der Muay Thai Association in Kirgisistan, hat mit 5 Taekwondo angefangen. Von Anfang an mit dem gleichen Trainer, der auch zu Zeiten, als das MMA in Kirgisistan noch nicht wirklich gab, von Anfang an irgendwie die Vision von so einer kompletten Athletin hat, brachte die ganz früh in diverse Gyms, hat sich dann 2003 auf Muay Thai fokussiert, aber auch MMA-Kämpfe gemacht, weil es da einfach mehr Gegnerinnen gab. Und ja, wie gesagt, von letztendlich Kindesalter an schon dahin gedrängt wurde, eine komplette Kampfsportlerin zu werden. Und das merkt man halt einfach im Cage. Also die hat auch mal beschrieben, auch glaube ich bei Joe Rogan, dass sie überhaupt kein einseitiges Training mehr macht. Also so reines Boxen, nur Rollen, sowas gibt's nicht. Ich trainiere MMA und das jedes Mal, wenn ich trainiere. Das merkt man halt. Also du hast über Mason Jones, fällt mir immer wieder einmal gesagt, der Mann kann 1000 Disziplinen, aber man merkt hier und da, dass er noch nicht weiß, wann es welche angebracht. Das ist halt bei Valentina, diese Frage steht gar nicht im Raum. Also ja, man könnte irgendwie gegen eine Jennifer Meyer sagen, warum ziehst du die Frau so oft zu Boden? Aber vom Bewegungsablauf her hat es eigentlich immer perfekt gepasst. Der Rücken war da, dann greife ich mir den Halt und zerre die zu Boden. Und das mache ich gefühlt einfach instinktiv. Ich glaube, das ist eine Klasse, die auch Taylor Santos noch nicht gesehen hat, aber Kämpfe können eben auch durch Physis, durch Willen und gegebenenfalls auch einfach mal durch eine Sequenz entschieden werden. Ich fieber diesem Aufeinandertreffen auf jeden Fall sehr, sehr heiß entgegen.
Ja, und das zeigt eigentlich, was wir für zwei absolute Volltrottel und MMA-Nerds sind. Die Wettquote ist hier fast minus 600 für Valentina Shevchenko. Und wir freuen uns hier ein drittes Nasenloch, weil Taylor Santos jetzt endlich die Gegnerin ist. Es sagt ja schon etwas über eine Division, wenn man sagt, okay, wieso kämpft sie nicht gegen die Nummer 1? Ah, hat sie schon besiegt. Wo ist eigentlich die Nummer 2? Ah, hat sie auch besiegt. Und die Nummer 3? Ach, hat sie auch erst besiegt, ne? Also wenn man so zwischen 4, 5, 6 irgendwo suchen muss nach einer neuen Gegnerin, das sagt schon viel aus über die Leistungen von Valentina Shevchenko. Ich meine, 8 Siege in Folge und die Fähigkeiten, die du beschreibst, das Aufwachsen in Kirgisistan, das ist die Definition einer Kampfsportlerin. Ja. 17-fache Weltmeisterin im Muay Thai und K1, Judo, Schwarzgurt, Sambo, Ringen, verkettet das alles miteinander. Also es ist die Königin der Division. Also ja, da gab es diese Niederlage gegen Amanda Nunes, natürlich eine Gewichtsklasse höher durch Split Decision. Das haben viele auch andere gesehen. Fakt ist, sie braucht jetzt eine neue Gegnerin und da kommt mir Santos eigentlich ganz gelegen, die hier auf meinem Zettel die plus 530 Außenseiterin ist. Also eigentlich kann man da vielleicht mal, wenn man Geld übrig hat, eine Wette laufen lassen. Man kann sein Geld mehr als verfünffachen. Taylor Santos ist eine tolle Kampfsportlerin, ist trotzdem die Außenseiterin. Es ist Valentina Shevchenko, über was reden wir hier? Also Santos, ja, ist eine gute Kämpferin, hat die starke Physis, hat dieses intelligente Striking. Sie kann ringen, sie hat eine gute Kontrolle am Boden. Aber Valentina kann das alles auch. Und die meisten Dinge sogar noch ein bisschen besser, so ein bisschen flüssiger und nahtloser, wenn es vom Striking ins Clinchen oder vom Striking an den Zaun ins Grappling geht oder um Takedowns geht. Sie ist ein bisschen zwingender, sie ist technisch sogar noch besser. Aber ich sage euch eins, wenn man die Trainingsvideos sieht und die vergangenen Leistungen von Taylor Santos, dann weiß man, die ist immer auf den Punkt vorbereitet. Sie hat viele Möglichkeiten, um Kämpfe zu beenden. Also sie hat diese starken Kicks und die soliden Hände. Sie kann dich aber auch zu Boden bringen. Sie kann dich da zur Aufgabe zwingen oder auch mit Positionen so beschäftigen, dass du nicht rauskommst oder Schläge landen. Sie wird einen verdammt guten Tag brauchen. Sie wird so diesen 101% Tag brauchen, wo alles zusammenpasst, wo die Vorbereitung passt, wo keine Verletzungen passiert sind und keine Ahnung, ihre Tochter schiebt ihr vielleicht noch so ein Glückwunschzettelchen und das Kopfkissen, das sie am Morgen entdeckt und mit einem guten Gefühl aufwacht. Also da wird irgendwie alles stimmen müssen und das kann passieren. Das haben wir im MMA oft gesehen. Es sind die zwei besten Kämpferinnen, die man für diesen Titelkampf in dieser Division machen kann. Und dennoch ist es Valentina Shevchenko, die die haushohe Favoritin ist. Man muss irgendwie dankbar sein, dass es irgendwie nur minus 500 irgendwas ist, denn wir haben schon, keine Ahnung, vierstellige Zahlen gesehen. Ich glaube, minus 1400 haben wir schon diskutiert hier bei Valentina Shevchenko. Deswegen könnte es dieses Mal spannender werden.
Voll, das wollte ich nämlich auch abschließend sagen, so banal das klingt. Dafür, dass es Valentina Shevchenko ist und die Frau, wo steht, auf der 8 oder so, noch keine Top-5-Gegnerin besiegt hat, dafür sind die Quoten gar nicht so eindeutig. Also natürlich sind die eindeutig, aber wie du gesagt hast, wir haben schon das fast Dreifache gesehen.
Ich glaube, Taylor Santos ist 4 oder 5.
Ah, doch, schon so hoch, okay. Ja. Ja, dennoch, also da ist sie ganz, ganz frisch drin in diesen Rankings und ja, hat noch nichts annähernd auf der Klasse, würde ich sagen, besiegt. Okay, Calderwood, sorry. Zuletzt, ja, die Frau stand auch schon in einem Title Eliminator, aber weiß nicht, es ist halt keine Valentina Shevchenko und sie ist relativ jung, relativ früh in ihrer Karriere. Dafür ist minus 500 eigentlich noch relativ gut.
4 Siege in Folge. Ja, hat den letzten jetzt auch vorzeitig erzielt. Das wird ihr da auch, glaube ich, nochmal Mut geben, gegen Joanne Wood diese Submission dann nochmal geholt zu haben vor dem Titelkampf. Trotzdem klare Außenseiterin, da dürfen wir auch keinem A für ein U vormachen. Aber sie hat es verdient, in diesem Kampf zu stehen. Und Taylor Santos ist körperlich gesehen eine Maschine. Also schaut euch das gerne mal auf Instagram an oder schaut euch alte Kämpfe auf Fight Pass an. Die ist immer auf den Punkt fit und was die abspult, was die umdreht an Möglichkeiten und das ist schon bewundernswert. Also ist eine tolle Frau, eine tolle Kämpferin, klingt auch immer super respektvoll. Ich habe die noch nie abschätzig über eine Gegnerin reden hören. Das gefällt mir. Das ist Werbung für Frauen-MMA, sollte man auf jeden Fall sehen.
Auf jeden Fall. Klar, es kann immer schnell gehen. Gegebenenfalls landet Valentina Shevchenko einen Kick, zerrt die schnell zu Boden und hat eine Submission oder ähnliches. Aber ich bin sehr guter Dinge, dass vor allem diese Leute, die schreiben, Who is that, einen ganz klaren Aha-Moment erleben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Kampf allzu schnell wird und Valentina Shevchenko wird, davon bin ich überzeugt, mehr Gegenwehr bekommen als von Lauren Murphy oder Jennifer Meyer.
Ja, Kickbox-Bilanz von Valentina Shevchenko. Ich habe hier noch 3 Seiten Notizen, die werde ich natürlich jetzt nicht ausplaudern, aber Kickbox-Bilanz von Valentina Shevchenko 69 zu 3. Habe hier auf diesem Zettel noch stehen, bestreitet, seit sie 12 Jahre alt ist, regelmäßig Wettkämpfe. Also ja. Das holst du nicht mehr so schnell auf, ne?
Ja, weißt du Bescheid, wenn du dich mit der Frau auseinandersetzt und das liest. Du hast jetzt gerade gesagt, Taylor Santos ist Werbung für Frauen-MMA, Aushängeschild. Ein Aushängeschild kann natürlich auch immer ein guter Kampf sein. Und ein guter Kampf war auf jeden Fall Zhang Weili gegen Joanna Jędrzejczyk. So wird sie ja, glaube ich, gesprochen. Ein Titelkampf, der knapper nicht hätte sein können, der heiß umkämpfter nicht hätte sein können. Vor allem der das Volume nicht über 5 Runden so noch irgendwie aufrechter hätte halten können. Es wurde Schaden angerichtet, es wurden beide Frauen in harte Bedrängnis gebracht. Beide mussten ganz klar Kampfgeist beweisen und die Argumente sind folglich auf jeden Fall da, dass dieser Kampf, auch wenn er in Anführungszeichen nur 3 Runden gehen wird, gleichermaßen geil sein wird. Ich hatte ja von dieser einen Post-Fight Szene gesprochen, als der Kampf neu angesetzt war und Oscar Willis Dana White angesprochen hat, wie wäre es denn, wenn du den 5 Runden lang machen kannst. Die Entscheidung wurde nicht durchgebracht, finde ich gut, denn warum sollen die Frauen sich 10 Minuten länger schänden, auch wenn ich natürlich als Fan gedacht hätte, komm, würde Spaß machen, aber besser bezahlt werden sie ja nicht und bekommen da irgendwie 2/5 mehr ihrer Gage. Folglich, ja, fände ich irgendwo fast ungerecht. Sag du mir bitte gerne, wenn der Kampf der beiden doch so eng war, Zhang Weili danach natürlich mal verloren, Joanna lange inaktiv, welche Argumente kann man irgendeiner dieser Athletinnen auslegen, wenn es um eine Favoritenrolle geht und wem der beiden werden 3 Runden eher liegen? Das sind nämlich für mich so Fragen, die ich ganz schwer für mich beantworten kann.
Favoritenrolle muss Weili Zhang haben, weil sie dauernd aktiv war. Also sie hat im November gekämpft gegen Rose und im April davor gegen Rose und dann war der Joanna-Kampf, also in diesen mehr als 2 Jahren, in denen Joanna auch das süße Leben ein bisschen genossen hat, so als Influencerin und Markenbotschafterin und die Pools und Strände dieser Welt bereist hat, da war Weili Zhang schon immer hart am Eisen, würde man als Pumper jetzt sagen. Deswegen glaube ich, so das Momentum, mit dem sie reinkommt, auch wenn es 2 Niederlagen waren, zuletzt gegen Rose Namajunas und die Wettkampfpraxis sprechen für Weili Zhang. Wenn wir rein die Fähigkeiten zerlegen, ist es so ein Münzwurf. Also vielleicht minus 150, minus 125 Favorit in Weili Zhang, so bei meinen Wettbüchern, wenn ich jetzt ein Wettbüro hätte, was ich Gott sei Dank nicht habe. Aber ist es auch wirklich so, muss man sich dann wieder fragen. Denn vielleicht hat diese Pause Joanna mal gut getan. Wenn man mal sieht, so die letzten 6 Kämpfe von ihr, das ist unglaublich. Also sie hatte ja davor diese Wahnsinnsserie, 14 Siege in Folge, hat diese Strohgewichtsdivision als Champion groß gemacht. Und so in den letzten 6 Kämpfen, natürlich verliert sie da 4 Stück. Aber da sind Split Decisions dabei und vor allem, es geht jedes Mal um einen Titel. In diesen 4 Titelkämpfen. Sie kämpft zweimal gegen Rose, einmal über die Punkte. Sie kämpft gegen Valentina über Punkte. Sie kämpft gegen Zhang Weili über die volle Distanz. Und wenn sie gewinnt, wie gegen Tisha Torres oder Michelle Waterson, was ja auch klasse Gegnerinnen sind, dann gewinnt sie relativ deutlich. Also sie ist immer noch Weltspitze. Und in diesem Kampf steckt so viel Potenzial und so viel Geschichte dieser Division. Weili Zhang, erster UFC-Champion überhaupt aus China. dann hast du Joanna Champion, sage ich jetzt einfach mal, weil ich den Nachnamen nicht aussprechen will. Joanna Champion, die der erste große Champion war im Strohgewicht, die diese Division groß gemacht hat. Das hat solche Implikationen auf die nächsten Kämpfe. Wer kriegt die nächste Titelchance? Denn mit so einem Kampf verdienst du dir eine Titelchance, wenn du den gewinnst. Also, das wird technisch ein Feuerwerk. Da steht viel auf dem Spiel. Das sind die Botschafterinnen zweier Nationen, die da im Oktagon stehen. Jędrzejczyk, so wichtig für Polen, jetzt habe ich den Namen doch gesagt. Über Weili Zhang muss man nicht sagen, erster chinesischer UFC-Champion überhaupt. Das ist ein verdammt großer Kampf. Der ist hier auf der Mitte der Card. Und die zweite Frage war ja, wem liegen 3 Runden besser? Ich kann es nicht beantworten. Ich kann es
Verstehe
nicht beantworten.
Verstehe ich.
Ich krieg's nicht beantwortet, weil ich sage, beide haben die Lunge für 5 Runden und zwar volle Power, volle Wumme, Kasala nach vorne. Und auf 3 Runden ist das dann natürlich nochmal komprimiert. Man könnte natürlich sagen, so beim ersten Kampf hat man erkannt, Weili Zhang schlägt vielleicht ein bisschen härter. Und wenn die Distanz kürzer ist, dann kannst du mehr raushauen in kürzerer Zeit und kannst dich besser verausgaben, weil du nicht befürchten musst, hintenrum irgendwie wegzukippen. Aber Johanna nimmt die Dinge halt auch, ne? Und ist halt 3 oder 5 Runden, hat legendäre Schlachten geschlagen. Also für mich ist das absolut auf Augenhöhe hier. Und weil es so spannend ist und weil die Auswirkungen und die Tragweite des Duells und vor allem das, was der Siegerin winkt, so gigantisch ist, ist es ein Hammerkampf auf der Mitte der Karte. Ich bitte euch.
Ja. Ich gehe jede Sekunde darauf ein, was du gesagt hast, aber muss kurz meine Entschuldigung formulieren. Ich habe gerade richtig reingeschissen. Du hast nicht mitbekommen. Ich habe dich auf Vollbild gestellt, dachte, ich kann mir kurz die Nase putzen, die lief dringend, aber ich hätte mein Mikrofon auf 2 Stellen stumm schalten können. Du hast nicht gehört, den Zuschauern habe ich gerade zu so voll ins Mikrofon gerotzt. Das tut mir leid, ich habe mein Bestes gegeben. Ich dachte, ich habe es an der richtigen Stelle stumm geschaltet. Aber es war notwendig. Die
Hat die
Entschuldigung
Nase voll von mir.
ausformuliert haben, das war auf jeden Fall ein wenig peinlich. Aber um das vielleicht ganz schnell zur Seite zu schieben, was deine Einschätzung angeht, wem dass diese Pause Joanna vielleicht ganz gut getan hätte, da bin ich irgendwie bei dir. Ich glaube, eine Frau auf der Klasse wird eine Pause stilistisch gut verkraften. Ich glaube, die brauchen ein paar Monate, um wieder ein bisschen Sparring zu machen, den Flow reinzubekommen und dann ist er wieder da. Die stand so oft im Cage und im Ring. Ich glaube nicht, dass die, ja, also dass es Zeit ist, wo man irgendwie rückblickend sagen wird, boah, die hättest du besser nutzen müssen. Ich glaube, so eine Pause ist ganz okay. Und ich glaube halt vor allem der psychologische Faktor, denn wir haben ja gesehen, technisch, vom Kampfgeist her, körperlich, das sind Millimeterentscheidungen, wer sich da in welchen Sequenzen durchsetzt. Aber Wei Li kommt halt aus Niederlagen und Joanna hat sie verlieren sehen und hat ohnehin diesen Championess-Mindset. Ich glaube, das ist einfach, wenn es so um diesen psychologischen Faktor des Kampfes geht. Und wenn man sieht, dass technisch nicht viel dazwischen liegt, dann greift man halt nach solchen Sachen. Dann ist es vielleicht der einzige Faktor, den ich da ausmachen könnte. Und ich denke auch, Joanna ist da. Ja, gerade an einem besseren Ort mental.
Zumal sie ja auch nicht den Paddy the Baddy gemacht hat. Also die hat ja irgendwie nicht Döner gefressen und sich Kaipis reingezogen im halben Dutzend am Strand. Die ist immer fit, die sieht immer game aus, die ist nie in so einer Off-Season-Form. Du siehst die nie mit Körperfett irgendwie. Sieht immer aus wie ein abgezogenes Hühnchen. Und wenn die irgendwie in Dubai Urlaub macht, dann stellt die sich halt zweimal am Tag aufs Laufband und macht Sprints und solche Sachen. Also sie ist körperlich immer noch in einer sehr guten Form, da bin ich mir sicher. Und diese 4 von den letzten 6 verloren haben und diese krassen Schlachten bestritten haben, Faktoren kann man vielleicht auch ein bisschen abstreifen, wenn man mal 2 Jahre nicht immer in der Wettkampfform sein muss und immer im Wettkampftraining sein muss. Und wenn man den Körper auch mal ein bisschen regenerieren lässt, was Schlagwirkung und so diesen Daily Grind beim Grappling betrifft, die ist körperlich fit und diese Automatismen, ich bitte dich, die ist 5-mal Amateurweltmeisterin und 4-mal Europameisterin und hat unzählige Weltmeisterinnen besiegt und Weltmeistertitel gewonnen im Muay Thai und K1. Das sind Automatismen, die verlernst du nicht. Also wenn du da die Trainingscamps anfängst und die macht ja 3 Monate, dann ist das alles wieder da. Ich sehe das sogar positiv. Ich sehe das sogar positiv, denn wie die ausgesehen hat nach diesem Weili-Zhang-Kampf, so wie E.T. mit der fetten Beule auf dem Hirn, da musst du dem Körper auch mal bisschen Auszeit gönnen. Das hat sie gemacht. Und hey, ich bin heiß auf dieses Comeback. Bin heiß auf dieses Comeback.
Ich auch. Ich glaube auch einfach, also diese Flashbacks, sage ich mal, das ist jetzt so ein negativ konnotiertes Wort, diese Erinnerungen an den ersten Kampf, die werden einfach aufblitzen. Und du weißt genau, wie gut die UFC ist, was auch so Trailer angeht. Die zeigen mir da drei Szenen draus und ich denke mir, okay, geil, jetzt geht's ab. So. ich glaube echt. Kommentierst du eigentlich?
Nee, ich habe dieses Wochenende nochmal frei. Ja, war ohnehin, wie in der letzten Ausgabe erzählt, einige Kilometer habe ich da abgespult. In den letzten Wochen war viel unterwegs. Dieses Wochenende habe ich nochmal frei. Und dann, glaube ich, habe ich zwei Einsätze hintereinander, wenn ich mich recht entsinne. Letztes Wort noch zu Weili Zhang. Eine geile Geschichte. Hat er ihr Profidebüt verloren und dann 21 Siege in Folge geholt. Ist auch irgendwie so eine Geschichte, mit der fängst du ein Buch an. Wenn du ein Buch schreibst, schreibst du ersten Kampf voll verkackt, irgendwie voll den Hänger gehabt und dann irgendwie ganz hoch die Leiter bis zum Champion in der UFC. Und das hat ja noch niemand vorher aus diesem Land gemacht. Also das ist ein Buch, safe. Also.
Auf jeden Fall. Auch ein guter Film, glaube ich. So China einfangen, kann man, glaube ich, auch geil so eine eigene Welt irgendwie malen. Ich glaube halt, und da bin ich wieder bei meinen Worten, wenn du so lange ungeschlagen bist, ist halt dieses zweimal in Folge verlieren, das macht halt, glaube ich, auch was mit dir. Also ich glaube, du hast über 21 Kämpfe ein Selbstbewusstsein aufgebaut, das so groß ist, dass ein Stolpern dann auch irgendwie ein harter Niederschlag ist irgendwie im Kopf. Ich schätze sie als mental sehr stark ein, auf jeden Fall. Und auch als eine, die sich dann nicht hängen lässt, das beim besten Willen nicht. Also Disziplin wird dir immer nachgesagt, dass es eine harte Arbeiterin ist. Ich glaube, also, keine Ahnung, das kann ja auch, wäre ja auch nur menschlich, wenn die sagen würde, okay, ich habe jetzt erstmal keinen Bock auf gar nichts, ich brauche auch irgendwie Abstand vom Gym und muss mal, was weiß ich, reisen und ein Buch lesen. Aber so schätze ich sie nicht ein. Ich glaube schon, dass sie dran geblieben ist. Dennoch weiß ich nicht, was das mit ihr gemacht hat. Denn wir haben natürlich auch Kämpfer und Kämpferinnen gesehen, die an Niederlagen auch mental so ein bisschen zerbrochen sind tatsächlich. Ich würde jetzt keine Tendenz dazu irgendwie, was natürlich auch eine super vage Sache ist, aus einer psychologischen Ferndiagnose aus Deutschland heraus unterstellen. Das ist natürlich immer eine Sache, auf die man sich nicht verlassen sollte. Aber mein Bauchgefühl sagt, sehe ich nicht. Trotzdem sollte man die Gefahr vielleicht nochmal erwähnen.
100 Pro.
Eine Gefahr ist natürlich auch immer Dopingkontrolle, wenn man jemand ist, der Supplements zu sich nimmt, die nicht von der UFC getestet wurden oder von Wolfgang Unselt, der einem auch ein Qualitätsversprechen gibt, dann kann es natürlich immer sein, dass deine USADA-Kontrollen negativ anschlagen. Wir hatten das Thema von Manuel Karp schon diverse Male, haben aber auch fairerweise und vollständigkeitshalber dazu gesagt, dass die Verunreinigung, also die Rückstände seiner verbotenen Mittel auf jeden Fall auf Verunreinigung zurückzuführen sind, denn das waren wirklich sehr, sehr kleinste Mengen, die im Organismus nachgewiesen werden konnten. Du hattest auch gesagt, in manchen Staaten Amerikas könnte er damit sogar noch antreten. In Singapur kann er es auf jeden Fall. Wir sehen den meiner Meinung nach sehr, sehr talentierten und immer spannenden Manuel Karp wieder in Action. Er hatte ja auch einen schweren Start in der UFC, musste so ein bisschen Fight-IQ gefühlt lernen und verstehen, dass nur weil er vielleicht sogar effektiver kämpft und auch irgendwie ein bisschen cooler aussieht, der Kampf nicht automatisch gewonnen ist. Gibt da ein paar Leute, die grinden dich dann irgendwie trotzdem platt und holen sich halt einen guten Treffer, landen aber drei, die du gefühlt fast nicht mitbekommst. Manuel Karp war so jemand, der diese Lektionen auf jeden Fall lernen musste, aber zuletzt klappte es. Odi Osborn und Zalgas Tsumagulov, beide gefinisht. Tritt jetzt gegen Rogerio Bonterin an, der, wenn ich mich recht erinnere, immer so ein bisschen Probleme hatte, das Gewicht zu machen. War das nicht genau der Mann?
Ja, da gab es auch Probleme. First things first, also dieses Fight-IQ-Ding, ich glaube auch, stimmt total, was du sagst. Ich glaube, dass Manuel Karp kapiert hat, dass er nicht so showboaten kann wie in den ersten beiden Kämpfen, die er dann auf den Punktzetteln verloren hat, einmal sogar auch durch Split Decision. Er hat jetzt zweimal Leute in der ersten Runde gefinisht und er steht jetzt so am Rande der Top 10. Und dieser Gegner, Rogerio Bonterin, kann dein Ticket sein in die Top 10. Und Manuel Karp ist 28, ist ein junger Kämpfer in der Blütezeit seines Schaffens. Es wäre wichtig, jetzt in dieser Phase schon langsam in die Top 10 einzudringen. Es ist ein sehr, sehr technisch geprägtes, spannendes Duell hier. Auch das ist hochklassiges MMA in einer sehr schnellen Division. Und der Weightcut von Bontorin, das wollte ich noch nachreichen, war beim vorletzten Kampf gegen Matt Schnell bei UFC 262. Genau, ich wusste, ich habe es irgendwo notiert. Aber da wollte ich auch noch was sagen, dass du nämlich dieses Thema angesprochen mit Dopingmitteln und so weiter. Mhm. Und zwar, es war eigentlich ein Punktsieg für Bontorin, der mit 137 Pfund ankommt gegen Matt Schnell. Ich meine mich erinnern zu können, das war ein Kampf im Bantamgewicht. Mhm. Aber der Sieg wurde zum No-Contest erklärt, weil Bontorin, ich kann es nicht aussprechen, irgendein Hydrochloro, irgendwas, was Dingsbums in seinem Organismus hatte, und das war halt nicht erlaubt. Deswegen ist dieses Thema auch auf seiner Seite ein Thema. Wollte ich nur mal nachreichen.
Danke. Also ernst gemeint, klang jetzt so ein bisschen sarkastisch. Finde ich wichtig, auch sowas zu thematisieren. Ja, eine Thematik, wo ich wirklich einfach nicht Fachmann bin. Also was macht welches Mittel? Wie verwerflich ist das? Ist das... gibt natürlich auch Sachen, die verändern dich irgendwie dein Leben lang, wo man echt nicht mal ein Auge zudrücken kann und sagen kann, ja, komm, jetzt ist es ein No-Contest. Ein Thema, wo jeder auch wirklich so ein bisschen seine Meinung hat, wo man auch nicht klar schwarz und weiß denken kann, finde ich.
Wusste, ich habe es irgendwo notiert. Ich wusste es. Ja, Mann, das ist der Hackmann mit seinen 8000 Seiten Notizen, die er dann nicht findet zu den richtigen Zeitpunkten. Es war ein Diuretikum. Also ein Abführmittel, das er für den Weightcut eingesetzt hat, offensichtlich, um das Wasser loszuwerden.
Zeigt ja aber tatsächlich, dass der damit ein bisschen struggelt. Ja, ist aber tatsächlich eine Sache, da bin ich, und da muss man auch sagen, warum, da hat jeder irgendwie seinen moralischen Kompass, da bin ich nicht allzu hart urteilend. Also ich finde es auch nicht fair und das ist nicht cool, aber es ist irgendwie keine Sache, wo ich so in meinem Kopf urteile, so, du Dreckschwein, du unverwerflich, unmoral, das kannst du doch keinem antun, es geht hier drum, Leute zu verletzen. Denn ich muss sagen, es gibt Fälle, wo ich irgendwie so hart urteile. Das ist vielleicht auch ein bisschen überspitzt, aber du weißt, also es gibt Leute, wo, Sachen, wo ich mir einfach denke, ey, es ist halt einfach sau unsportlich und ich finde es dann folglich unmoralisch in dem Sport, im Hurt-Business, wie die Amis so schön sagen. Aber ja, keine Ahnung, hat halt was genommen, um den Weightcut besser zu
verfolgen. Und da widerspreche ich dir. Weil wenn ich 10 Pfund schwerer ankomme am Kampftag, weil ich irgendwelche Tabletten gefressen habe, die mir halt mehr Wasser loswerden haben lassen, ermöglichen, Dingsbums, Scheiß, Grammatik, total falscher Satz, aber ihr wisst, was ich meine, die es mir ermöglicht haben, mehr Wasser loszuwerden, dann ist das auch Betrug. Ob ich jetzt 10 Pfund stärker bin, weil ich mir irgendwas gespritzt habe, was mein Bizeps dicker macht, oder ob ich auf der Waage irgendwie mehr losgeworden bin und dann am Kampftag deutlich schwerer bin als du und somit auch kräftiger, das macht nicht so viel Unterschied. Es ist beides Wettbewerbsverzerrung und es ist Betrug in meinen Augen. Deswegen darf man es nicht totschweigen, und das finde ich super wichtig und cool, dass wir über solche Dinge auch immer offen diskutieren und dass wir da auch mit verschiedenen Meinungen dann auf den Konsens rauskommen.
Also ich finde es auch nicht cool und ich muss auch nicht sagen, ach ja, komm, lass den Jungen doch, das ist netter so, das kann man doch mal machen. Natürlich auch nicht, aber ich muss halt sagen, also selbst wenn ich mir irgendwie Abführmittel gegeben habe, es muss ja trotzdem auch hart an deinem Körper zehren. Also ich glaube, das hat halt auch Schattenseiten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der am nächsten Tag dann super fit war. Weiß nicht. Ich finde es irgendwie weniger schlimm als ein Mittel, dass ich als EPO, dass ich dann auch wirklich mehr Ausdauer habe und härter zuschlage und bessere Nehmerqualitäten. Ja, aber es ist halt, keine Ahnung, letztendlich ist alles doof. Es ist ein Thema, das ich gerne mit Fachmännern besprechen würde. Ich habe da ein, zwei Leute im Kopf. Du hast da auch deutlich mehr Ahnung von mir. Wird, glaube ich, eine recht kontroverse Ausgabe, sollten wir die irgendwann generieren. Aber ich finde, auch auf dieses Thema sollte man mal ganz alleine so den Scheinwerfer richten. Vielleicht auch eine Aufforderung an die Leute in den Kommentarspalten. Schreibt doch mal, hättet ihr darauf Bock, wirklich ein bisschen mehr über Doping zu sprechen? War ja zwischen uns auch immer mal Thema. Ist halt ein Thema, wo man letztendlich nicht so ein...
Homewood, Kalifornien. Ein Sommerabend am Lake Tahoe. Ein Ehepaar geht ins Bett, allein im Haus, glauben sie. Doch da ist noch jemand. Ein Mann, der sich vor Stunden hineingeschlichen hat. Und der wartet. Minuten später fallen Schüsse. Der Täter flieht und 2 Jahre lang hat dieser Mord keinen Namen. Bis sich zeigt, der Täter kommt aus der eigenen Familie, ein ehemaliger MLB-Spieler, der alles hatte und alles verloren hat. Was bringt einen Mann dazu, seine Schwiegereltern zu töten? Tatort Sport, der Fall Dan Serafini, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, so ein allgemeingültiges Urteil fällen kann, Aber ich fände es ganz schön, mal von jemandem wirklich aufgezeigt zu bekommen, womit kommt man easy an der USADA, selbst der USADA vorbei, was ist echt denkbar, wie gut können die Tests denn vor allem international gemacht werden. Das ist so eine Sache, da schnappe ich immer mal was auf, aber ich bin da vorsichtig, das irgendwie wiederzugeben.
Die USADA ist halt immer einen Schritt hinten dran. Ja. Weil es gibt Designerdrogen und verschiedene Derivate, die sind neu und werden in irgendwelchen Labors hergestellt und die sind sehr schwer zu detektieren. Die kannst du ja erst auf dem Radar haben, wenn du weißt, hier haben die das gefunden, müssen wir auch einen Test so anpassen, dass das aufgezeigt werden kann mit unserem Test. Für mich macht es keinen Unterschied, was jemand nimmt, mit der Ausnahme der besonderen, ich würde es mal nennen, kriminellen Energie fast schon oder mit der besonderen betrügerischen Absicht, wie zum Beispiel bei einem TJ Diller Show, weil man muss sich unterschiedliche Arten des Dopings unterschiedlich vorstellen. Ich habe mich damit wirklich sehr viel befasst, sehr viele Bücher gelesen und Dokus angeschaut und ich kenne tatsächlich viele Leute aus dem Bereich Bodybuilding. Matthias Botthoff ist immer einer, der sehr ehrlich drüber spricht. Es gibt verschiedene Arten von Doping und wenn du Blutdoping machst und mit EPO versuchst, deine Ausdauer zu steigern und dein Trainingspensum hochfahren zu können, natürlich, weil du mehr Ausdauer hast, mehr Blutkörperchen, öfter trainieren kannst, schneller regenerierst, dann ist das eine viel krassere Kette an Betrug, als einmal was einzuschmeißen oder einmal was zu spritzen. So. Da brauchst du einen Arzt, der dich checkt. Das ist ja auch gefährlich. Zu viel rote Blutkörperchen kann ja auch schnell mal hops gehen lassen. Dann musst du mit jemandem zusammenarbeiten. Das ist teuer. Du musst Kontakte knüpfen, um das Zeug zu bekommen. Also das ist nicht, da habe ich einen Fehler gemacht. Nee, Leute, hört mir auf mit der Nummer. Diese TJ Diller Show, ich habe einmal einen Fehler gemacht. Alter, du hast systematisch Blutdoping betrieben. Junge, das ist nicht so, ich habe da Tabletten bekommen und im schwachen Moment habe ich sie eingeworfen. Nee. Da gab es einen Arzt, der dich checkt, der deine Blutwerte nimmt. Da gab es jemanden, der das Zeug besorgt. Und da gab es wochenlang eine Behandlung, bis das klappt. Das klappt ja nicht nach dem ersten Mal. Deswegen, da hast du recht. Im zweiten Überlegen, da muss man schon ein bisschen unterscheiden. Und vielleicht ist es so, dass man sagt, man rechnet es jemandem nicht so schwer an, wenn er ein Diuretikum nimmt, um ein bisschen Wasser loszuwerden, als wochenlang Blutkörperchen aufzubauen und seine Kohle auszunutzen, die ja ein schlechter bezahlter Kämpfer nicht hat, könnte man jetzt auch sagen. Ist natürlich auch saudumm, aber man könnte da so ein bisschen Unterscheidung machen. Am Ende des Tages sage ich halt, es gibt Regeln, ihr werdet darüber aufgeklärt, ihr bekommt das ganz klar schwarz auf weiß von der USADA geschickt. Wenn ihr gegen die Regeln verstoßt, habt ihr gegen die Regeln verstoßen. Du kannst auch nicht plötzlich im Oktagon sagen, ich hatte einen schwachen Moment und habe den 12-to-6-Elbow gezeigt oder huch, jetzt wollte ich eigentlich nichts Böses, aber ich habe trotzdem komplett in den Zaun gegriffen, jetzt zum siebten Mal. Es gibt Regeln und Regeln müssen beachtet werden. So.
Ja, natürlich hast du letztendlich so einfach untergebrochen immer recht, aber wir haben doch alle auch einen moralischen Kompass. Also du wirst ja auch nicht Straftat gesetzlich jetzt hier juristisch mit Straftat gleichsetzen. Wir haben doch alle irgendwie so eine Staffelung, was finde ich verwerflicher und wir werden uns alle darauf einigen, keine Ahnung, bei Rot über die Ampel laufen ist halt weniger schlimm als eine Frau vergewaltigen. Extrembeispiel, ich weiß, aber das Grundprinzip wird ja das gleiche. Beides ist verboten. Ja, klar, aber weiß nicht. Am Ende des Tages bin ich trotzdem bei dir. Cool finde ich nichts.
Gar nichts. Und man muss auch sagen, wenn man mit Bodybuildern spricht oder Leuten, die Erfahrung haben auf dem Thema Steroide und Arzneimittel, unterschiedliche Mittel passen unterschiedlich gut zu unterschiedlichen Sportlern. Mhm. Jemand wie Bontoring, der breiter ist als lang, wenn der viel Wasser loswerden kann und dann in seiner natürlichen Physis am Kampftag dasteht, dem bringt das natürlich sehr, sehr viel. Was dem natürlich wiederum auch wahrscheinlich was bringen würde, wäre Epo, weil der halt aufgrund seines krassen Cuts, den er immer macht, in der dritten Runde meistens einfach nicht mehr kann. Aber das nur, um das ein bisschen aufzuzeigen. Es ist ein leidiges Thema, aber es ist ein Thema, über das man diskutieren muss im Profisport. Und wer sagt, im Fußball gibt es das nicht oder so. Leute, wacht auf.
Auf jeden Fall. Was ich halt schwierig finde und wo man wirklich, also ich wüsste gar nicht, wer da der Fachmann für ist, außer halt vielleicht die Golden Snitch, aber vermutlich nicht mal der, als ob der weiß, was in allen Ecken der Welt so abgeht. Was ich halt abenteuerlich finde, ist, in welchen Ländern wird von wem wie oft kontrolliert. Also da gibt es ja auch Länder, wo nachgesagt wird, da geht es ein bisschen einfacher. Bobby Green saß vor ein paar Wochen bei Joe Rogan im Podcast und hat einfach explizit, und da finde ich es heute Abend, weil ich seinen Namen nennt, gesagt, hat Fiziev und Piotr Jan vorgeworfen, die sind nur in Thailand, weil die sich da Testo geben können. Das gibt's da wirklich im Gym an der Theke und so ein Kram. Keine Ahnung, was dran ist, aber worauf ich hinaus will, ja, dass das im Land XY gegebenenfalls einfacher ist als in den Staaten. Ich glaube, da ist auch was dran. Ist halt schwierig, wenn man so Sportler aus aller Welt unter eine Organisation antreten lässt. Wie soll es denn auch gehen? Wie soll man denn einen internationalen Standard setzen? Aber
ja. Man muss aber eines sagen, und wir diskutieren super ehrlich und sagen unsere ehrliche Meinung, was uns auch immer angreifbar macht. Also kommt auch dann mal ein Kommentar, dem das nicht so gefällt. Aber man muss bei aller Kritik an der UFC, an der durchschnittlichen Bezahlung der Kämpfer, formulieren wir es mal so, ohne in die Tiefe zu gehen, sagen, es ist sehr, sehr lobenswert und sehr integer, ein Dopingsystem in die Wege zu leiten, das dich zweistellige Millionensummen kostet, das hohe laufende Kosten verursacht und das dir dauernd Karts durcheinander haut, weil du versuchst, den Sport, du kannst ihn nicht hundertprozentig sauber halten, aber zu 90% sauber zu halten. Das gibt es in anderen Ligen und ich sage ganz klar, in allen anderen Ligen. Bei den Amateurligen natürlich liegt es daran, dass die finanziellen Mittel nicht da sind, aber bei anderen Ligen liegt es einfach daran, dass man einfach wohlwollend drüber hinweg sieht. Nicht so krass und nicht so stringent wie in der UFC. Die UFC nimmt die Aufgabe da sehr, sehr ernst. Natürlich hat das auch einen Vorteil für die UFC, weil es dann auch einfacher ist, auf seriösen Plattformen zu laufen und seriöse TV-Partner zu bekommen. Das dürfen wir auch nicht verschweigen. Das hat auch immer alles einen Grund. Aber die Maßnahme an sich wird nirgendwo so stringent durchgezogen wie in der Ultimate Fighting Championship. Und das gibt mir ein gutes Gefühl. Es gibt ja auch die Leute, die sagen, ja, erlaubt halt einfach alles. Es gewinnen auch die, die am besten sind. Kann ich mich nicht damit anfreunden, weil dann gibt es irgendwann Tote, weil du weißt, wie es ist. Das ist wie beim Weightcutting. Dann übertreibt es halt einer so krass, dass er explodiert so am Kampftag. Deswegen, die Art und Weise ist nicht fehlerfrei. Sie ist nicht ohne Grund so, wie sie ist. Aber sie ist am vernünftigsten. So würde ich es mal formulieren wollen.
Auf jeden Fall, ja. Dinge sind ja auch nicht immer schwarz und weiß. Ich bin da auch bei dir. Ist eine super Sache, dass die UFC das so akribisch macht. Aber so wie ich aufgeschnappt habe, wurden diese Dopingtests erstmals mit den harten Klagen gegen den Sport und die Organisation eingeführt, so im Rahmen mit Gewichtsklassen, um MMA in Amerika einfach anerkannt zu haben und das Business weiterführen zu können. Also ich glaube schon, dass da politischer Druck zumindest den ersten Impuls, Dopingkontrollen einzuführen, am allermeisten mit eingeführt hat.
Ja.
Also dazu getrieben hat. Dennoch, man hätte dann ja auch einfach die günstigste Dopingagentur finden können, die es halt so gibt, und sagen können, ja komm, macht mal, und einmal im Jahr reicht, ja, ja. Die USADA ist schon, das ist schon eine Hausnummer, und die entwickeln ja wirklich auch also Testmethoden und geben wir auch halt einfach die Marschrichtung für andere Sportbehörden vor und Dopingbehörden vor. Also da hat man sich ja auch absolut keine Amateure ins Haus geholt.
Das ist schon so das Louis Vuitton der Dopingkontrollen, weil wenn du siehst, dass halt ein Robbie Lawler oder eine Holly Holm mittlerweile über 50 Mal getestet sind, ja. Und Holly Holm hat das ja mal geschildert, also die klopfen halt morgens um 5 bei dir an der Haustür. Ja. Und du musst mit diesem Tracking-System da registriert sein und du musst da auffindbar sein, wo du das registriert hast. Und dann klopfen die dich halt raus. Und du hast irgendwie ein Fightcamp, du musst schlafen und die klingeln dich morgens aus dem Bett und dann musst du halt pinkeln, sonst kannst du nicht ins Training fahren. Das ist ein Commitment. Aus welchen Motivationen und Hintergründen es entstanden ist oder teilweise entstanden ist, ich will da auch nicht komplett unterstellen, aber das muss man lobenswert erwähnen. Und hey, wir sind hart abgebogen, hart rechts abgebogen irgendwie. Wir wollten eigentlich,
ist das
was wollten wir sprechen zu hören nochmal?
Jerry Bontrain gegen Manuel Karp, die beide Probleme mit dieser Behörde hatten. Ich mag unsere Momente, in denen wir abschweifen. Ich glaube auch, das schätzen die Leute an unserem Podcast. Du hast zwar einleitend gesagt, du versuchst dich kurz zu halten. Die Mission hast du auf jeden Fall nicht erreicht, aber ich mag es eigentlich. Wird ein guter Kampf, ich sehe Manuel Karp vorne. Erstes Bauchgefühl, aber ich glaube, ja, die Division macht immer Spaß. Ich traue es letztendlich beiden zu. Damit haben wir auch...
Karp im Stand besser. Boxt halt, seit er 3 ist, mit seinem Dad irgendwie, der Profiboxer war. Bontorin ist so ein Kasten, der will ihn festhalten und runterbekommen. Ja, wollen wir noch hier über Weltergewicht, Jack Della Maddalena gegen Ramazan Emeyev sprechen?
Der Typ ist krass. Also was heißt krass? Ich habe den einmal in der UFC gesehen, aber da hat der richtig Bock gemacht. Du hattest einleitend gesagt über Weili Zhang, wie verrückt das ist, dass die den ersten Kampf verloren hat und dann auf diese Siegesserie gegangen ist. Der Typ hat die ersten 2 Kämpfe verloren, danach alle 10, nee, 11 gewonnen. Auf jeden Fall auch jemand, der eine ähnliche Story macht und ey, dieses UFC-Debüt, das war eine Ansage. Also der kam ja auch über die Dana White Contender Series. Wie JJ Braungurt habe ich dabei aufgeschnappt und hat halt, ist halt so ein richtig harter Puncher, der trotz diesem Grappling-Background so richtig viele Knockouts im Rekord hat. Mhm. Und gegen Pete Rodriguez, das war eine Striking-Clinic, so, das ist, ja.
War gutes Boxen, war richtig gutes Boxen. Auf jeden Fall. Das muss auch der Weg sein hier. Emeyev musst du früh hart treffen und du musst ihm zeigen, nee Junge, heute ist nicht der Tag, um mich an den Zaun zu drücken und hier runterzuziehen. Niklas kann ja beurteilen, was für ein guter Grappler Ramazan Emeyev ist. Mir ist der ein bisschen zu wenig zwingend in Situationen, in denen er es sein könnte. Der riskiert wenig und versucht meistens über die Punkte zu gehen. Jack Della Maddalena muss ihn halt spüren lassen, dass er das nicht machen darf am kommenden Samstag oder bei uns ist es ja Sonntagmorgen. Ne? Aber ja, für mich Stärken im Striking deutlich bei Maddalena. Ringerische Stärken auf jeden Fall bei Ramazan Emeyev. Wir werden sehen, wo das hinführt. Wird ein sehr, sehr spannendes Duell.
100%. Ja, Chong Woo Choi gegen Josh Koulibao muss man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Ich finde noch spannend, Brandon Allen gegen Jacob Malkoon. Ja. Brandon Allen, ja, well-rounded, guter Striker, ehemaliger LFA-Champion, was jetzt auch keine Hinterhof-Organisation ist. Sich da einen Titel zu holen, ist schon auch eine Ansage. Also ich würde sagen, gutes LFA-Niveau ist auf jeden Fall, ja, sieht man teilweise auch so in der UFC. Da hat er sich wirklich durchgesetzt im Mittelgewicht. Jacob Malkoon, ja, auch im letzten Kampf gezeigt, dass er so ein Mentalitätsmonster auch ist. Kommt ja aus dem Camp von Whittaker. Hast du mal dieses Gym gesehen von Whittaker?
Das sieht heftig aus. Ne? Ich glaube, da trainieren 600 Leute so.
Wie riesig, das ist alles voll clean und so.
Und super neues Equipment, ja. Strength and Conditioning, top notch und die Matten so irgendwie hochglanzpoliert. Sieht richtig geil aus.
Richtig geil, was der sich da aufgebaut hat. In dem Gym trainiert auf jeden Fall auch Jacob Malkoon, der eventuell behaarteste Kämpfer im UFC-Roster. Ich finde es sehr krass, der sieht ja aus, als ob der ein T-Shirt anhätte. Darum geht es nicht. Gegen AJ Dobson erstmals recht große Probleme gehabt, aber grindet ihn dann halt ringerisch richtig kaputt. Das zeigt mir halt, ey, so zu strugglen und sich dann da, also er hatte auch gefühlt nicht von Anfang an vor, das ringerisch zu lösen, aber dann zu sagen, ich glaube, das kann ich dem einfach aufzwingen und da so, ja, den so runter zu grinden. Mich hat der letzte Sieg beeindruckt, auch Abdulrazak Al-Hassan zu besiegen, ist natürlich auch nicht so leicht gemacht, wenn der dich einmal trifft, dann musst du auch, also dann ist vorbei, dann musst du auch 15 Minuten auf jeden Fall wach sein, hat er auch hinbekommen. Wird, also ich habe keine Tendenz, muss ich sagen, auch wenn ich jetzt über ihn länger spreche, wird, glaube ich, wirklich ein guter Kampf auf einem sehr hohen Niveau.
Ja, und dann wird die Karte auch sehr schnell sehr viel dünner, muss man jetzt ehrlicherweise sagen, aber die Main-Card sich reinzuziehen auf der Zone, stabile Entscheidung, würde ich sagen.
Ja, ich finde es noch interessant, dass Mahesha Tate irgendwie keinen Vornamen hat, das steht nur so im Record, das finde ich irgendwie interessant, fragt mich wieder an, vielleicht haben die den noch nicht rausgefunden und ich hätte halt vielleicht gesagt, dass es krass ist, dass der wirklich Andre Fialho, dass der schon wirklich schon wieder kämpft, der beeindruckt mich, also Das ist schon krass, wie oft der im Cage steht, dass der in Singapur, also auch die Reise nach Singapur, egal wo der lebt, die ist halt aus den Staaten oder aus Portugal, keine Ahnung, wo er gerade ist, ich glaube in den Staaten, die ist auf jeden Fall auch nicht allzu kurz, der hat Bock. Ja,
und auch so auf 2 nummerierten Karten hintereinander zu kämpfen, findest du auch nicht so oft, ne? Also hat er ja diesen K.O. bei 274, haben wir auch drüber gesprochen. Was? Und dann Miguel Baeza besiegt, naja.
Was ich halt auch krass finde, ist, dass der für mich nach einem recht bulligen Welterweight aussieht. Wie macht denn der Gewicht so oft? Der kann eigentlich gar nicht so schwer sein, wie er auf mich wirkt. Keine Ahnung, was der macht. Ja, irgendwas macht er richtig.
Auf jeden Fall. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass der mal Gewicht verpasst hätte.
Ich glaube auch nicht.
Wüsste ich jetzt, würde mir nicht einfallen. Also, und so der einzige Ausrutscher ist jetzt ein saublödes Wort, aber hat halt gegen Michel Pereira verloren. Und
ja, aber
es ist keine Schande, gegen den zu verlieren, finde ich.
Also erste Runde holt er mit seinem linearen Druck und seinem guten Boxen.
Ganz genau.
Bekommt halt dann viel zum Körper und das war ja auch ein kurzfristiger Kampf, glaube ich, den er angenommen hat.
Das ist der vierte Kampf in diesem Jahr, Alter. Wir haben Juni. Ja, Junge, mach mal langsam, ey. Den Urlaub verreisen, wird ein paar Wochen verreisen wahrscheinlich. Er will ein bisschen was gut machen. Also.
Time is money.
Stell dir vor, landet jetzt wieder in Erstrunden-K.O. oder so. Der stellt einen Rekord auf dieses Jahr.
Der Mendels
hat ja noch ein halbes Jahr.
Ich glaube nicht, dass er sagt, jetzt bin ich zufrieden. Ja, dann nächster. Cash, macht Spaß. So. Ja, also gewinnen muss ja auch ein Hoch sein, in so einem Octagon auf einem nummerierten UFC-Event zu gewinnen.
Aber warum kämpft Vitor Belfort wieder? Ja. Also das muss schon ein geiles Gefühl sein. Also wenn man das in Flaschen abfüllen könnte, ich glaube, ich würde mir schon so ein Sixpack auf jeden Fall mal kaufen. Vielleicht einen ganzen Kasten, aber wäre mit Sicherheit auch sehr teuer, das zu kaufen.
Das stimmt wohl. Damit hätten wir eigentlich, also klar, Preview, was soll man jetzt hier machen? Wir könnten natürlich eine hoch aufwendige stilistische Analyse zu irgendeinem Kampf machen. Haben wir uns ja mal zum Beispiel zu Giga Chikadze und Kevin Cater angetan. Klingt jetzt sehr doof, aber haben wir ja mal wirklich durchgezogen. Aber das müsste man ja zu jedem zweiten, dritten Kampf. Ich glaube, in der Form, wie wir das gerade gemacht haben, reicht das. Wir werden im Nachhinein auf jeden Fall viel Gesprächsstoff haben. Wir sind jetzt relativ genau eine Stunde dabei. Ich würde vielleicht zum Abschluss noch ein, zwei News hier reinquetschen, die wir ja eigentlich in letzter Woche, in der letzten Folge besprechen wollten. Hätte ja mal thematisiert, dass Paulo Costa bei einem Impftermin war. Dort bereits das Zertifikat bekommen hat, dass er geimpft wurde, bevor er die Spritze im Arm hatte, dann das Gebäude verlassen wollte, dort von der Krankenschwester angesprochen wurde und ihr wohl einen Ellenbogen gegeben hat. Macht ihn jetzt nicht gerade sympathisch. Ich weiß gar nicht, was man dazu noch erzählen soll. Ich weiß auch nicht, warum ich lache, das ist traurig.
Ich habe am Abend vorher ein bisschen zu viel Wein getrunken, sage ich nur.
Ja, keine Ahnung, ich finde den hier und da echt ganz lustig, aber das ist unangenehm. Hat auch keine Ahnung, also der ist bei Twitter, versucht er auch irgendwie gefühlt so auf Krampf, bisschen so Sean Strickland-mäßig auf jeden Fall immer wieder die höhere These, die härtere These auszupacken. Irgendwie einerseits geschrieben, at Paddy Pimblett, please help me make weight. Und dann schreibt er irgendwie im nächsten Tweet, nee, lass gemeinsam drauf scheißen und die Regeln brechen und Outlaws sein. Und ich auch so denke, ey, so lustig ist es nicht, sei einfach professionell. Aber während zwischen so zwei Tweets scheint er auch irgendwie eine Krankenschwester weg zu Ellenbogen. Also keine Ahnung, der Typ wird fraglicher für mich. Ja, Paulo Costa, genug dazu gesagt. Wenn du nicht noch was nachschieben willst, aber ich glaube, du willst lieber nichts sagen.
Alles, was ich sage, könnten mir Leute übel nehmen, weil ich rede eh zu viel und ich wollte mich kürzer fassen und energetisch sein. Ja, so und kurz. Ja, Kürze liegt die Würze.
Ich erinnere mich an diesen Kommentar, den wir von irgendjemandem bekommen haben. Immer wenn Sebastian sagt, ich will nicht ranten, rantet er und ich freue mich darüber. Ich glaube, der ist gerade traurig. John Dobson unterschreibt bei Bernacle FC. Fand ich auch interessant. Gutes Fliegengewicht. Mhm. Ich wusste gar nicht, dass Bernacle FC auch so leichte Jungs beheimatet. Vielleicht haben sie das erst auch neuerdings oder zumindest die größeren Namen werden jetzt erst unter Vertrag genommen. John Dobson will sich jedenfalls dieser Herausforderung stellen. Gibt wohl, das ist aktuell nur so geplant und nicht offiziell, sein Debüt am 27. August in Albuquerque. Ich kann auch ehrlich sagen, ich werde es nicht gucken, aber es gibt ja viele Leute, die Bare-Knuckle-Boxing echt genießen. Und ja, wie gesagt, John Dobson war immer ein ganz guter MMA-Fighter. Der Korean Zombie hat ja im letzten Interview gesagt, dass er überlegt zu retiren. Gab ja diese Tweets von Leuten, die Koreanisch sprechen, die gesagt haben, ey, der Dolmetscher hat da was Entscheidendes weggelassen. Er hat im Ring gesagt, ich sehe ein, dass ich nie Champion werde und überlege, was mich sonst motivieren sollte. Er ist wieder motiviert, hat gesagt, ey, so kann es nicht enden. Ein Kampf mindestens muss noch sein. Ich muss noch einmal eine bessere Form von mir selbst zeigen. Der Korean Zombie will es doch noch mal wissen. Ja, es ist ja gut zu sehen, dass er erkennt ja trotzdem seinen sportlichen Standpunkt. An dieser Einsicht, ich werde nie Champion, glaube nicht, dass er die jetzt plötzlich geändert hat. Und wenn man sich das ehrlich sagt, dennoch was für sich findet, was einen weiter zum Kämpfen motiviert, dann finde ich es okay. Also je nachdem, wie du aufgetreten bist, wenn ich jetzt wirklich bei jedem Kampf das Gefühl habe, du stirbst gleich, das wird niemals mehr was, ich sehe keinen Gegner mehr in der UFC, den du je besiegen wirst, klar, dann ist es was anderes, aber so ist es ja beim Korean Zombie jetzt nicht. Wenn er sagt, hey, ich werde ganz bewusst Top 10 Gatekeeper, meiner Meinung nach, warum nicht? Viel Spaß.
Ja, ich glaube, es ist anmaßend, wenn man hier als Kommentator Pfurz oder so als YouTuber sagt, über einen Kämpfer, der Mitte 30 ist und seine Verdienste hat und mit Sicherheit die meisten Kämpfer schlagen kann in dieser Division, der soll nicht mehr kämpfen. Also der muss das selbst entscheiden. Die Art und Weise, wie er kämpft, ist eben so, dass der Mann alles gibt und brutale Schlachten bietet. Deswegen wünsche ich ihm einfach nur alles Gute. Aber verbieten kann ich es ihm nicht und ich will es ihm auch nicht, denn der Korean Zombie liefert immer gute Kämpfe. Deswegen, ja, er wird das selbst besser beurteilen können als wir. Hoffe ich wenigstens mal.
Ja, faire Worte. Waren letztendlich alle Nachrichten, die ich mir so zusammengetragen habe. Ich habe jetzt auch nicht mehr akribisch Sherdog und Bloody Elbow und so weiter durchforstet. Gegebenenfalls sind die nicht vollständig. Hätte noch ein paar Kämpfe mitgebracht, die geplant sind und oder verkündet wurden. One plant ja das US-Debüt, das hatten wir schon in Folgen zuvor gesprochen, dass die auch den Amazon Prime-Deal eingetütet haben. Es ist jetzt wohl bekannt, was das erste Main-Event werden soll. Sie planen Adriano Moraes gegen DJ 2 beim US-Debüt am 26. August. DJ hat da ja durch dieses Knie am Boden, was bei One absolut egal ist, per K.O. verloren. Üble Szenen, er hat sich sportlich genommen, hat gesagt, ich finde das eigentlich geil, dass man das darf. Ich mag den Sport so, wie er hier ist, auch wenn er da der Leidtragende war. Er kriegt seinen zweiten Shot. Ist halt ein sehr, sehr großer Mann, gegen den er da antreten muss. Aber wem, wenn nicht DJ, traut man das zu, Adriano Moraes zu besiegen?
Es ist auf US-Boden. Mhm. Dann gelten auch die Kommissionsregeln, die in den USA gelten. Eine Kommission in diesem Bundesstaat, in dem das stattfindet, muss das absegnen. Dann wird diese Situation wahrscheinlich kein Diskussionsthema mehr sein. Aber
krass, da habe ich mir noch null Gedanken drüber gemacht, stimmt.
Rechtlich gesehen muss es so sein, denn jemand muss diesen Kampf absegnen für diesen Bundesstaat. Es sind MMA-Regeln, folglich ist es eine MMA-Kommission und du wirst keine Kommission in den Vereinigten Staaten finden, die diese Knie zum Kopf am Boden erlaubt. Deswegen ist das schon mal ausgeklammert in dem Duell.
Das ist
vielleicht ein Vorteil für DJ.
Das dreht dann ja für voll viele Kämpfer komplett die Welt auf links.
Ja, das sind mit Sicherheit Anpassungen nötig. Aber rechtlich soll mir gerne jemand was anderes schreiben in den Kommentarspalten bei uns, aber rechtlich dürfte das so sein.
Es könnten halt irgendwie in Amerika nur Exhibition-Kämpfe offiziell sein. Ich wüsste nicht, aber ob die wirklich so das so lösen wollen. Spannend. Krass, du hast mir erstmals diesen Gedanken in den Kopf gesetzt. Ich habe mich noch nicht mit der Frage beschäftigt. Bin mal gespannt, ob die Weightcuts nach One-Niveau laufen werden. Das könnte man ja trotzdem machen, der Hydrationstest.
Das auf jeden Fall, ja. Das auf jeden Fall, ja. Und die wollen ja auch nicht komplett alle Gewichtsklassen jetzt wieder durcheinander würfeln, ja, indem sie da diesen Weight-Cutting-Tendenzen unterwerfen. Aber das Regelwerk
sollte so sein.
Ist Kommissionssache. Mhm. Und so wie ich das sehe, das müsste heißt, das in Amerika diese Knie ausklammern.
Kämpfe dann doch auch rundenweise werten. Ich mag das zugegeben, dass die einen Kampf als Ganzes werten. Finde ich hier und da ganz erfrischend. Ja, spannend. Okay. 26. August unter welchem Regelwerk auch immer. Ich glaube, du hast ja recht, sehen wir vermutlich. Es ist aktuell noch geplant, aber ich wüsste nicht, warum einer der beiden sagen sollte, nee, das will ich nicht. Moraes gegen DJ 2. Sage Northcutt schießt auch wild um sich auf Twitter, will auch auf dieser Karte stattfinden. Auch jemand, den die Amis gegebenenfalls fast schon vergessen haben, aber ja. Sollten die den gar nicht verfolgt haben, überrascht sein werden, was da für jemand zurückkam. Also der junge Bubi, so optisch zumindest, wurde nach Asien gesandt und der, ich spreche es aus, Juicehead kam zurück. Alter, wie Sage Northcutt aussieht, der hat auf jeden Fall alles genommen, was er in Asien angeboten bekommen hat. Junge, fordert da Aoki, der sich, glaube ich, noch nicht äußert und kriegt irgendwie von etlichen anderen Fightern noch Antwort, hey, wenn du den nicht bekommst, ich wäre auch am Start. Ich bin guter Dinge, dass wir den auch auf der Karte sehen. Ja, spannende Kämpfe. Also ich, keine Ahnung, wenn es da die Regularien nicht gibt, dann, ja, kein Plan. Gönn dir, Bruder.
Ja, ich will ihm das nicht unterstellen. Ich
schon, guck dir den an, jetzt verarsche dich nicht selbst, Sebastian.
Der trainiert seit er 4 ist.
Guck dir den an.
Der hat als Jugendlicher Karate gekämpft, ja. MMA-Amateurwettbewerbe dann gemacht und dazwischen hat ihn sein Dad noch zum Bodybuilding-Amateurwettbewerb angemeldet. Ich will es ihm nicht unterstellen.
Ich schon. Also, unverbindlich.
Also, okay.
Das sieht nicht normal aus.
Okay.
Ja, aber keine Ahnung. ein guter Kampfsportler ist er definitiv. Seine Schwester ist ja auch bei World unter Vertrag, finde ich auch ganz spannend, da irgendwie das Geschwisterpaar, beide Kampfsport aktiv nach Asien gereist.
Ich glaube, das ist so. Nee, ich glaube das nicht. Okay.
Ja, ist ja auch, man muss ja auch, wie du immer sagst, nicht immer einer Meinung sein. Und
Muss
es
man nicht.
journalistische Integrität, einfach felsenfest zu behaupten, ohne irgendeinen Beweis, doch, doch, der nimmt Stoff, ist natürlich auch irgendwo unfair, aber mein Bauchgefühl ist da sehr, sehr entschlossen und ich habe ja auch gesagt, ich glaube schon, ich glaube. Ein Kampf, der noch nicht offiziell ist, aber zumindest MMA in Point schreibt, dass Marlon Vera gegen Dominic Cruz für den 13. August in Planung ist. Finde ich fast schon krass, dass Dominic Cruz nochmal jemanden, der auf so einem Run ist, kämpfen darf und bisschen Sorge um den Mann.
Ja, Dominic Cruz, der kommt nicht immer so sympathisch rüber, aber als Kämpfer musst du ihn schon respektieren.
Auf
Also,
jeden Fall respektiere ich den.
er hat diese Division gebaut, Mann. Er ist mehrfacher
Voll,
Champion.
voll.
Und es ist, Chito Vera ist ein Killer.
Eben,
Der will dir wehtun.
eben.
Und Cruz ist halt, ja, der wirkt manchmal so ein bisschen besserwisserisch. So, nee, DC, das ist nicht so. Ich weiß das besser so im Kommentar. So, das ist der in der Schule, der immer mit dem Finger schnippst.
Ja.
Aber der ist schon gut. Und Kreuzbandrisse, Schulter rausgehauen, Plantarfasziitis. Der Typ hat eine Verletzungsliste, die ist so dick wie Herr das Lexikon der Tiere. Also immer noch da zu sein, Mitte 30, obwohl der einen guten Job macht so als Kommentator, freilich nicht immer sympathisch, das ist schon heftig. Also
Auf jeden
bewundere
Fall.
ich schon, bewundere ich schon.
Ich habe da ja auch
Wem muss der noch was beweisen? Für
niemanden.
wem? Niemandem auf dieser Welt.
Niemanden. Ich
Macht's halt immer noch.
habe im Hinblick mit seinem Kommentar ja auch fairerweise gesagt, teilweise sind halt Sachen, die man in einem Moment schätzt, auch gleichermaßen nervig. Ich glaube, dadurch, dass das so ein perfektionistischer, ich will alles perfekt wissen, Typ ist, der dann auch im Kommentar manchmal irgendwie nicht so super sympathisch rüberkommt, dadurch. Mit dieser Charaktereigenschaft wurde er auch erst der super Kampfsportler, den wir eben schon im Cage genießen durften. Also ich finde, man sollte da auch nicht zu unfair sein und vor allem nicht es im einen Moment schätzen und im anderen Moment wieder verurteilen. Das ist halt irgendwie auch unfair. Ich
Genau.
meinte gar nicht, dass also ich wollte da gar nicht auf eine menschliche Schiene. Ich glaube halt einfach sportlich. Siehst du, wie Dominic Cruz Marlon Vera wehtut? Nicht, wie er ihn über Punkte besiegen kann, wie er ihm wehtut? Ich irgendwie gar nicht.
Definiere, Siri, definiere wehtut. Ich sehe viele Gameplans, die Dominic Cruz befolgen könnte, die zum Sieg führen.
Ja, ich sehe aber auch.
Über die Beinarbeit, sich herantasten und so diesen Punktkampf für sich entscheiden, vielleicht nicht den wilden Schlagabtausch und mit seinen ringerischen Fähigkeiten den Kampf in Positionen bringen, wo er ihn gewinnen kann. Ich sehe auf jeden Fall Wege zum Sieg für ihn. Ich sehe ihn hier nicht als krassen Außenseiter oder so.
Ich sehe irgendwie einen Kampf vom inneren Auge, den er im Stand zu Beginn bedient, bestimmt, gewinnt und so ein paar Momente, die den komplett auf den Kopf stellen. So ein Stimmer, Ellenbogen, ein Knie. Keine Ahnung.
Ja, ich weiß nicht. Also man hat gesehen gegen Jose Aldo, das ist jetzt auch erst so 2 Jahre her, 1,5 Jahre her. Vom Gefühl her kann ich mir genau sagen, dass Marlon Vera schon auch kontrolliert werden kann, auch in brenzligen Situationen. Ich erinnere ja an die Runde, wo er komplett im Backtake liegt bei Jose Aldo. Bei Song Yadong, der natürlich in einer komplett anderen Phase als Kämpfer ist und andere Mittel mitbringt als Dominic Cruz, könnte man sagen, da hat man Dinge gesehen, die man sich abschauen kann, aber zuletzt hat er halt 3 Siege in Folge, wo er Gegner über die Runden natürlich besiegt, nicht vorzeitig, aber wo man deutlich sieht, er ist der bessere Mann gegen Rob Font, gegen Frankie Edgar. Ist auf jeden Fall ein giftiger, aggressiver, guter Kämpfer, aber ich schreibe hier Dominic Cruz nicht ab. Interessant, sehr interessant.
Abschreiben tue ich ihn auch nicht, aber ich habe eine Tendenz.
Okay. Ich nicht.
Du bist ja auch recht begeistert vom Grappling und es gibt einfach Namen, die haben
Ach
sich
ja.
in Gehirne eingebrannt, die assoziiert man einfach mit Begeisterung. Damien Maia grappelt am 25. Juni gegen Benson Henderson. Fand ich in so einem MMA-Podcast irgendwie erwähnenswert, auch wenn es in Anführungszeichen nur Grappling wird, aber. Ja, gefällt mir eigentlich. Finde ich spannend.
Auf jeden Fall. Benson Henderson ist ein bisschen jünger, ein bisschen schneller, ein bisschen athletischer. Dafür ist Meyer länger, schwerer. Gehe ich mal
Erfahrener.
davon aus.
was das reine Grappling angeht.
Ja, also es ist ein Jiu-Jitsu-Weltmeister. Ne? Beißt die Maus keinen Faden an, aber er ist jetzt auch schon fast Mitte 40. Es ist die Frage, inwiefern kann so ein sehr guter Ringer wie Benson Henderson da mit der Athletik durch Positionen schneiden. Aber hey, das bietet so viel an. Also da gehen bei mir im Kopf so viele Äste auf. Das muss man sich anschauen. Das muss man sich auf jeden Fall anschauen.
Fand ich vor dem Hintergrund auch. Einfach, man muss sich ja auch mal fragen, okay, Benson Henderson noch eher, aber was wollen die beiden denn? Also man muss ja immer einen Fighter am Standpunkt jetzt bewerten und sich dann fragen, welcher Kampf macht Sinn. Und da wäre mir bei Damien Maia nicht allzu viel eingefallen. Aber das sehe ich auf dem Papier, das wäre mir nicht eingefallen, aber da denke ich mir, ach cool, okay, das finde ich sinnvoll.
Was hier sinnvoll ist, zunächst mal auf Platz 1 der Prioritätenliste ist, Damien Maia kann hier keinen schlimmen Schaden erwarten. Der wird hier nicht zum Kopf geschlagen oder getreten von einem jüngeren und schnelleren Gegner. Es ist ein Grappling-Match, das ist seine Heimat und hey, das schaue ich mir an.
Voll, und im Grappling kann man halt auch nicht so allzu leicht sehr großes mediales Interesse bewirken, aber Namen wie Benson Henderson, das macht Sinn.
Ja.
Hätte noch zwei Trilogien mitgebracht, die gar nicht im MMA stattfinden, aber wir haben einerseits Canelo gegen Golovkin. Wir haben natürlich Canelo zuletzt verlieren sehen. Ich habe dann auch gesagt, hey, wie sieht es denn jetzt aus überhaupt mit diesem Golovkin-Kampf? Der war mal in Planung. Wird da jetzt überhaupt passieren? Offenbar wird er das. Wir sehen die beiden am 17. September, sorry, nicht Dezember, September gegeneinander antreten. Ich kann nur immer wieder sagen, das sage ich jedes Mal, wenn dieser Kampf im Raum steht, es wird Zeit, wenn dann jetzt. Golovkin sehe ich nicht mehr allzu lange auf absolutem Top-Niveau funktionieren. Ja,
vielleicht sogar schon ein bisschen spät vom Gefühl
her. Voll, ja, ne? Voll. Aber ja.
Trotzdem, Canelo ist ein krasser Dude. Also er tritt gegen alles und jeden an. Gewichtsklassen sind egal. Wurscht. Also er will gegen die Besten kämpfen. Ich bin jetzt nicht mega überzeugt von ihm als Typ. Ich würde mir jetzt kein Canelo-Poster an die Wand hängen. Aber man muss respektieren, dass er boxen will. Oft gegen viele unterschiedliche Stile, unterschiedliche Gewichtsklassen. Er macht Stadien voll. Er liefert ein Spektakel. Und das ist nicht der Durchschnitt und die Regel im Boxsport. Viele verstecken sich hinter ihren Nullen und ihren tollen Bilanzen und haben nie gute Leute gekämpft. Das kann man von ihm nicht behaupten.
Ja, so sieht's aus. Und ich glaube, wir werden uns in ein paar Jahren, ein paar Jahrzehnten vielleicht auch nochmal mit mehr Ehrfurcht, das ist ein großes Wort, mehr Respekt an Canelo erinnern, als wir uns jetzt bereits zutrauen. Und jetzt sagt man bereits, boah, einer der Besten. Canelo schreibt schon Boxgeschichte.
Du, der Typ hat das Cowboy Stadium voll gemacht. Ich habe da einmal kommentiert, da passen 100.000 Leute rein. Also diese Community, die er halt auch bedient, ist sehr, sehr stark und sehr, sehr groß und steht loyal hinter ihm. Er ist ein toller Boxer. Das kann man nicht anders sehen. Also man muss kein Canelo-Fan sein, lasse ich alles zu, aber er ist ein sehr, sehr toller Boxer. Und
auch ein entertainender Boxer.
Ganz genau, ganz genau. Und ja, deswegen freue ich mich immer, wenn er boxt. Ich glaube, so würde ich es formulieren.
Ja. Man hat sich auch immer gefreut, wenn Overeem Kickbox-Geschichte geschrieben hat. Wir haben ihn jetzt lange im MMA gesehen. Vor 15 Jahren, ja. Wir wussten ja, er ist zurück. Er hat wieder bei Glory unterschrieben. Und selbstverständlich ist der Mann nicht für kleine Kämpfe da. War ja direkt auch Titelshot gegen Rico Verhoeven im Raum. Aber es ist jetzt Badr Hari und die Trilogie wird geschrieben. Die beiden treten am 8. Oktober in den Niederlanden bei Glory Collision 4, so heißt das Event, gegeneinander an. Overeem, ist jetzt auch von seinem vegetarischen Film runter und isst wieder ordentlich Pferdefleisch. Wenn man sich den so, heute ist das Thema, aber es ist doch in dem Zusammenhang auch einfach nur gerechtfertigt. Wenn man sich, gab so ein paar oben ohne Bilder von dem, wenn man sich den gerade ansieht, dem Mann geht es wieder gut so. Er darf wieder.
Ich möchte dazu nichts sagen, Herr Anwalt. Okay. Ich möchte nichts sagen.
Badr Hari wird, glaube ich, ähnliches Fleisch essen.
Der kann 60 sein und hat Venen so groß wie ESL-Kabel irgendwie, keine Ahnung.
Alles Genetik. Ja. Du. Und
Pferdefleisch.
Wird krachen. Das steht fest. 8. Oktober, Niederlande. Ich habe die Stadt gerade nicht aufgeschrieben, aber könnte man theoretisch sogar hinjetten, fahren, mit dem Zug fahren. Für absolute Kickbox-Fans sicherlich eine Überlegung wert. würde ich ganz kurz zur PFL gehen. Mich beeindruckt da oder interessiert da in allererster Linie Sabah Bolagi. Wir haben seinen letzten Kampf besprochen, wir haben ihn beide gesehen. Wir waren natürlich ja, enttäuscht, nicht von ihm, sondern einfach vom Kampfverlauf. Lief nicht ganz so gut, wir wissen, was für einen Druck der hat. Wir wissen aber auch, in der Federgewichtsdivision haben alle per Decision verloren, gewonnen oder halt verloren, ja. Folglich ist auch punktetechnisch prinzipiell noch alles drin. Er hat seinen nächsten Gegner, es wird kein leichter, es wird Baba Jenkins. Sehr, sehr versierter Ringer, 24. Juni. Klar, ringen kann Sabah Bolagi auch. Das ist halt jemand, der sich bei PFL definitiv schon bewiesen hat. Ich glaube auch ehemaliges Lightweight, also ein schwerer Mann. Wird kein leichter Test, aber ich glaube an den Frankfurter. Und was feststeht, ich werde interessiert einschalten. Ja, ist ja gar nicht mehr lang, 24. Juni, 24. diesen Monats sehen wir Sabah Bolagi zum zweiten Mal in der PFL.
Alles Gute. Fingers crossed.
Yes. So viel hätte ich dann auch gar nicht mehr, würde noch zu, ja, 5 UFC-Ansetzungen übergehen, die für mich der Rede wert waren. Okay, die erste vielleicht gar nicht. Paddy Pimblett erregt halt mediales Aufsehen. War ja auf diesem, in diesem Fight Room von Dana White mit Othman Azaitar in Verbindung gebracht.
War Room. Das ist der War Room.
War Room, sorry. Was habe ich Fight Room gesagt? Der War Room. Wurde es jetzt letztendlich nicht. Das ist Jordan Levitt. 23. Juli sollte klar sein in London. Ein seltsamer Dude irgendwie, aber kein schlechter Kämpfer. Bin gespannt auf den Kampf.
Nee, sehr unorthodox. Kann ihn in keine Schachtel packen, aber das ist ja auch schön.
Aber in die Schachtel Weirdo passt er. Heute schieße ich weiß, aber dass der danach twerkt, ist für mich irgendwie schwer zu ertragen.
Das macht man halt nicht jeden Tag so, ne?
Ja. Du hattest eben gesagt, Robert Whittaker sollten wir eigentlich bei diesem kommenden Pay-Per-View bereits sehen gegen Marvin Vettori. Die Aufeinandersetzung blieb die gleiche. Wir haben bereits ein neues Datum und wir sehen sie auf europäischem Boden. 3. September in Paris. Das ist auf jeden Fall ein weiteres Argument, auch dahin vielleicht mal die Reise anzutreten. Whittaker Vettori macht auf jeden Fall Spaß und gleichermaßen erinnern wir uns vielleicht an Caitlin Chookagian und ihr letztes Octagon-Interview. Ich will eigentlich die Nummer, was hat sie gesagt, 2, 3 oder das French Chick kann es auch bekommen. Das French Chick wurde es, Caitlin Chookagian gegen Manon Fiorot angesetzt. Natürlich gleiches Event auch in Paris. Das wird Druck für Manon Fiorot. Und
ja,
Caitlin Chookagian
gleichermaßen,
wollte ich gerade sagen, geht dann natürlich auch vor eine Crowd, die nicht für sie feiern wird.
Nee.
Auch sportlich sehr relevante, geile Ansetzung. Dann hätte ich.
Wir wissen nicht in Uptown Manhattan. Das wird nicht so warm, der Empfang.
Das stimmt wohl. Und dann haben wir auch noch einen Kampf, der aus deutscher Sicht sehr interessant ist, auch wieder auf diesem Event. Wie gesagt, die Paris-Karte erneut. Die wird voller und voller. Abus Magomedov soll wirklich wieder seinen Kampf haben und kämpft gegen Mahmoud Muradov.
Einmal auf Holz. Wird doch irgendwann klappen, oder?
Ich hoffe doch. Ich bin sehr gespannt auf den Mann. Der hat ja auch mal, also ich weiß nicht, ob du dir so ein, als er verschrieben hat, haben natürlich viele Leute mit ihm quatschen wollen und ein paar Interviews gegeben. Hat auch irgendwie gesagt, ey, bisschen Trash-Talk wird auf jeden Fall auch am Start sein. Ich habe gerafft, das wird in der UFC anerkannt. Ich bin mal sehr gespannt, was der da hinlegen wird diesbezüglich, inwieweit der sich präsentieren wird. Ich habe Bock auf Abus in der UFC. Ich möchte es nicht thematisieren. Der Lebensweg von Mahmoud Muradov gibt auf jeden Fall Raum für Shit-Talking. Da gibt es auf jeden Fall Winkel, gegen die man schießen kann. Ihr könnt ja mal googeln. Brian Ortega, Jair Rodriguez, der letzte Kampf, den ich mitgebracht habe, der macht richtig Spaß auf der gleichen Karte, auf der Dustin Stolzfuß seine letzte Chance bekommt, 16. Juli. Nummer 2 gegen Nummer 3, glaube ich, im Federgewicht. Natürlich wieder Clash of Styles. Brian Ortegas Stärken kennen wir, Jair Rodriguez Stärken kennen wir. Ich glaube, die müssen wir gar nicht nochmal irgendwie ausbreiten und darstellen, was unterm Strich klar ist. Geiles Aufeinandertreffen.
Ja.
Ja, Hammer.
Das ist ein solider Kampf. Den kann man sich reinziehen.
Definitiv. Ich hoffe, unsere Folge war auch solide. Ich hoffe, die konnte man sich auch reinziehen. Damit hätten wir es auf jeden Fall beendet. Preview und News in einer Folge ist ja auch mal eine angenehme Abwechslung. Ich wünsche allen Leuten, die bis hierhin zugesehen und zugehört und zugesehen haben, auf jeden Fall viel Spaß bei dem Event. Danke dir für deine Zeit, denen fürs Einschalten. Gebt uns einen Daumen hoch, kommentiert auf jeden Fall fleißig. Das hilft dem Video und unserer Reichweite. Lasst ein Abo da, solltet ihr es noch nicht getan haben. Spread the word, macht Werbung für uns, empfehlt uns euren Freunden. Wir hören uns nächste Woche und Das wär's.
Ja, ich gehe jetzt ins Freibad. Bis zum nächsten Mal.
Endlich geht sie los, die Formel 1 Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams, darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel 1 Saison 2026 haben wir euch in der XXL Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt. Und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid, jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep racing. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.